Amen, danke. Ich will heute predigen aus dem Johannesevangelium, aus dem 6. Kapitel. Und während ich in mein Anfangsgeplänkel halte, könntet ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, die jetzt rausholen, das an der Stelle aufschlagen. Und wenn ihr ohnehin, was ja auch bei vielen von euch der Fall ist, zu Hause seid, dann möchte ich euch auch einladen, geht doch kurz eure Bibeln holen und schlagt die auf beim Johannesevangelium, dem 6. Kapitel. Jesus, ich freue mich, hier zu sein, und ich freue mich, mit dir hier zu sein. Und ich möchte gerne loslassen können und mich alle meine Unsicherheiten loslassen und mich ausruhen auf deiner Wahrheit, und dass du mich eingeladen hast, hier heute zu predigen, und mich darauf ausruhen, dass du das, was du sagen möchtest, sagen wirst. Amen. Ich freue mich so, wieder hier zu sein. Ich freue mich so, auf dieser Bühne zu stehen, und ihr seid mein allergrößter Corona-Verlust. Das ist echt so. Also ich habe das Gefühl, dass ich immer relativ gut durch die Krise komme, aber ich vermisse euch, ich vermisse Gottesdienst, ich vermisse Gemeinde, ich vermisse das, hier auf dieser Bühne zu stehen und Gottesdienst zu leiten, auch mal zu predigen. Für mich ist irgendwie, alles okay? Okay. Für mich ist, ihr, die Gemeinde, meine Mitarbeit hier, die Verantwortung, die ich hier übernehmen darf, ist so ein total essentieller Teil von meinem christlichen Leben und von meinem Leben mit Gott, und es fehlt mir wahnsinnig. Und umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt wieder hier oben stehen darf, nochmal, bevor wir in die Sommerferien gehen. Ja, ich habe gesagt, ich erzähle was aus dem Johannesevangelium, dem 6. Kapitel. Vielleicht seid ihr jetzt soweit und habt es euch auch alle dabei geholt. Bevor ich zu den Versen komme, über die ich reden möchte, ein bisschen Kontext. Das Kapitel beginnt mit der Speisung der 5000, eine ganz bekannte Bibelgeschichte, wo Jesus eine ganz große Menschenmenge von 5000 Mann plus Frauen und Kinder mit Essen versorgt, obwohl alles, was er zur Verfügung hat, 5 Brote und 2 Fische sind. Und er teilt die, er dankt Gott dafür, er teilt die, verteilt die an die Menschen, und alle werden satt und es bleibt noch super viel übrig. Und als die Menge das erstmal so richtig begriffen hat, was da passiert ist, sind sie begeistert. Und in der Bibel steht, dass Jesus weiß, dass sie als nächstes versuchen werden, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Und das verhindert er, indem er sich zurückzieht rechtzeitig und auf den Berg geht, wo er alleine ist und wo ihn keiner mehr finden kann. Und so dass es dazu nicht kommt, und abends packen seine Jünger, die da geblieben sind, ihre Sachen zusammen, wie nach jedem guten Camping-Picknick, und sagen, Zeit nach Hause zu fahren. Sie wohnten auf der gegenüberliegenden Seite, sie haben an einem See gecampt, sehr schön, mit Seeblick. Und sie wohnten auf der gegenüberliegenden Seeseite, der beste Weg war ein Boot, also sind sie in ein Boot gestiegen, um nach Hause zu fahren, nach Kapernaum. Und sind ohne Jesus aufgebrochen, weil er noch nicht wieder aufgetaucht war. Aber das war auch gar kein Problem, weil Jesus dann einfach über das Wasser nachgekommen ist, sie eingeholt hat. Anscheinend sind die nicht so allzu schnell gerudert, oder er konnte joggen, weiß nicht. Und ist dann zu ihnen ins Boot gestiegen, und so waren sie dann am nächsten Morgen wieder zu Hause in Kapernaum. Als die Leute, die das Brot bekommen haben, aufgewacht sind und festgestellt haben, dass er nicht mehr da war. Anscheinend haben die da geschlafen. Und sie suchen ihn, fangen also an, ihn überall zu suchen. Und als sie ihn nicht finden, inzwischen waren noch weitere Boote aufgetaucht, steigen sie ein und fahren auch rüber nach Kapernaum. Und dort finden sie Jesus dann schließlich in der Synagoge. Und dann entwickelt sich ein Gespräch zwischen Jesus und diesen Leuten, die ihn gesucht haben. Und das nimmt so einen seltsamen Verlauf, das Gespräch, dass es damit endet, dass selbst viele Leute, die bis dahin Fans von Jesus waren und ihm als Jünger nachgefolgt sind, sagen, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas anzuhören? So, yo, okay. Und dann gehen tatsächlich viele Leute andere Wege. Und das Kapitel endet in einer ganz berühmten Aussage von Petrus, die auch in Liedern vertont wurde, dass Herr, wohin sollen wir gehen, sagt er zu Jesus, als er ihn fragt, ob seine Jünger jetzt auch gehen wollen, seine engsten Freunde. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Genau. Aber ich will jetzt darüber predigen, einfach über dieses Gespräch. Ich würde euch gerne in dieses Gespräch mit reinnehmen. Und weil ich da jetzt in dem Text so wild hin und her springe, ist halt cool, wenn ihr den auch vor Augen habt vielleicht. Genau. Und ich starte mal mit dem Anfangssatz von Jesus, der zu den Leuten sagt, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Und ich möchte diesen Einstieg in das Gespräch gerne als Frage an dich weitergeben. Warum suchst du Jesus, wenn du ihn suchst? Warum machst du das? Und diese Leute, Jesus hat das schon gesagt, die haben ihn gesucht, weil sie Brot gegessen haben und satt geworden sind. Und der Hintergrund ist nicht, dass Jesus so geil Brot backen konnte und dass das so extrem lecker war und sie nach dem Rezept bei Chefkoch fragen wollten. Sondern der Hintergrund ist, dass zu der Zeit, als Jesus lebte, ein ganz überwiegender Prozentsatz der Menschen unterhalb der Armutsgrenze lebten. Und wenn es dir so geht, dann bist du tatsächlich damit beschäftigt, dich jeden Tag zu fragen, wo du satt wirst und wie du satt wirst und wie du deine Kinder und deine Frau satt kriegst. Und das ist was dein Leben total bestimmt. Und Essen ist ein total grundsätzliches Bedürfnis. Und dann ist es doch total naheliegend, wenn du jemanden triffst, der mit so wenig Essen so viele Leute satt kriegt, dass du den wieder suchst und gerne mehr davon hättest, weil er dein Bedürfnis befriedigt hat. Und was ich auf gar keinen Fall sagen will oder wo ich hinaus will, ist, dass daran irgendetwas schlecht ist. Auch wir haben Bedürfnisse. Wir sind nicht mehr, wir müssen uns nicht fragen, was wir zu essen, was wir am nächsten Tag essen werden. Wir leben in einem Überangebot an Nahrung. Aber auch wir stoßen auf Bedürfnisse. Egal wie gut wir meinen, unser Leben im Griff zu haben, irgendwann kommt eine globale Pandemie und alles ist auf einmal ganz anders und wir merken, dass wir an Punkte kommen, wo wir richtig Schwierigkeiten bekommen, unsere Bedürfnisse noch selber zu stillen oder es vielleicht gar nicht mehr hinbekommen. Und es ist überhaupt nicht schlecht, mit diesen Bedürfnissen, die wir dann haben, zu Jesus zu kommen. Es ist nichts falsch daran. Aber Jesus sagt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung, um euer aktuelles Bedürfnis zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Und das, was er hiermit sagt, ist im Prinzip, bleib doch da nicht stehen. Bleib doch nicht bei der unmittelbaren Stillung deiner Bedürfnisse stehen. Es gibt mehr. Es gibt viel mehr. Es gibt etwas, was Bestand hat. Was unerschütterlich feststeht. Was dich in die Ewigkeit trägt. Und das ist eine total krasse Verheißung und wunderschön. Und die Leute, finde ich, die das gesagt bekommen haben damals, die reagieren auch erstmal ziemlich gut darauf, auf diese Einladung, diese Verheißung. Denn es bringt sie danach, nach Gottes Willen zu fragen. Im Vers 28. Und Jesus antwortet, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und wenn du schon lange Christ bist und dich auskennst, wie der Hase läuft, dann weißt du, dass er hier von sich selber redet und dass wir an ihn glauben sollen. Und das hast du dann vermutlich auch irgendwann schon mal entschieden, dass du das tust. Und dann geht's dir vielleicht wie mir und du machst so eine Art gedanklichen Haken hinter den Vers und sagst so, ja, cool, Gottes Wille, an Jesus glauben, mach ich, check, erledigt, läuft bei mir. Was ein Glück für mich. Blöd für die damals, die haben es irgendwie gar nicht begriffen, denn die fangen jetzt doch wieder an, irgendwie rumzueiern und wollen von Jesus einen Beweis haben. Die sagen, wenn wir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Also, so eine Pfeifen haben es irgendwie überhaupt nicht verstanden. Man kann doch da nicht jetzt nach einem Beweis verlangen. Aber ganz ehrlich, eigentlich geht's mir ganz genauso. Wenn ich an den Punkt komme, wo ich vor einem richtig krassen Bedürfnis stehe, was nicht erfüllt wird, wo ich irgendwie für jemanden bete, wo ich mir wünsche, dass er geheilt wird und das passiert nicht. Ich meine, wir haben das doch alle schon erlebt, wir haben das schon gemeinsam erlebt. Und dann, ich kann mich vor dieser Frage dann irgendwann nicht mehr retten. dass ich einen Beweis will und denke, Alter, aber ich glaube das doch, wieso passiert es denn dann nicht? Und ich bin da gar nicht anders als diese Leute, die dann nämlich weiterreden und dann geht es wieder um Brot. Also das Gespräch geht dann weiter und es geht doch wieder um Brot. Also sie kriegen irgendwie den Bogen wieder zurück und erzählen was vom Manna in der Wüste, das ihre Vorfahren hatten. Und eigentlich kommt raus, ist ja alles schön und gut, aber eigentlich wollen wir Brot. Genau. Und Jesus hätte ihnen ja welches geben können. Also er hätte das ja an der Stelle auch einfach machen können, dass er ihnen nochmal Brot organisiert und wieder alle satt macht. Das wäre ja kein Problem gewesen. Aber das macht er nicht. Also sie fragen ihn nach Brot und sie kriegen es aber nicht an der Stelle. Und ich glaube, was ich in letzter Zeit ganz viel bewege in meinem Kopf, ist dieser Gedanke oder diese Erkenntnis, dass Jesus mir nichts schuldet. Jesus schuldet mir nichts. Er ist Gott. In der Bibel steht, dass er der Anfang und das Ende ist und alles ist durch ihn geschaffen und zu ihm hingeschaffen. Und wer bin ich denn? Er schuldet mir nichts, gar nichts. Da ist nichts, worauf ich ihn festnageln kann. Wo ich sagen kann, ich mache das aber so und so und dann kommt das und das bitteschön bei raus. Der schuldet mir nichts. Aber das richtig Krasse ist, dass er, obwohl er uns nichts schuldet, gar nichts, uns etwas anbietet. Er macht uns ein Angebot, und zwar sich selber. Denn das Brot, das Gott gibt, sagt er hier, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Und ich lese weiter in Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Und Leute, über das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, darüber zu reden, das würde, glaube ich, einen Haufen Predigten füllen. Und das kann ich hier jetzt gar nicht im Detail aufgreifen, zumal ich immer das Gefühl habe, dass ich das noch gar nicht in allen Facetten verstanden habe und es vielleicht auch nie wirklich verstehen werde. Aber was ich weiß, ist, dass es das Bedeutendste ist, was je jemand für mich gemacht hat oder je tun wird. Das ist das Bedeutendste, was je jemand für dich getan hat oder je tun wird. Jemand, Gott selbst gibt sich für dich hin, hat sich für dich hingegeben. Und mit Blick auf das Kreuz habe ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich, egal wie meine Umstände sind und egal ob meine Bedürfnisse aktuell befriedigt sind oder nicht, nicht in Frage stellen will, dass Jesus für mich ist, dass Gott für mich ist. Denn er hat dafür den ultimativen Beweis eigentlich erbracht, als er sich selber hingegeben hat. Wie kann ich da noch irgendwie glauben, dass wenn ich irgendein unerfülltes Bedürfnis habe, mich an irgendeiner Stelle unwohl fühle, er nicht doch für mich ist und alles für mich gegeben hat? Ich weiß doch, dass es so ist. Das ist mein Glaube. Und ich mache dadurch, oder was ich mich weiterhin entschieden habe, ist, dass ich ihn selbst zum Ziel meiner Suche mache. Ihn, nicht mehr die Stillung meiner Bedürfnisse. Da will ich hin, dass ich ihn suche und nicht danach suche, dass irgendwas, was ich mir wünsche, geklärt wird. Und sei es, dass, ich meine, wie oft gehen wir denn, ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das nicht, aber ich mache das so, dass ich oft in Anbetung gehe und Gott suche, damit ich selber Frieden bekomme, damit es mir gut geht, weil ich es liebe, wenn er mich anrührt, weil ich es liebe, wenn er zu mir spricht. Aber wenn es mir scheiße geht und ich mache irgendwie eine halbe Stunde Lobpreis und da passiert einfach nichts und mir geht's immer noch genauso scheiße, ja, dann schmeiße ich auch schon mal gerne hin. Aber ich will davon wegkommen. Ich will ihn zum Ziel machen. Nicht mehr, wie es mir geht, sondern ihn, weil er das Zentrum ist. Er ist alles. Und ich glaube, darin liegt auch eine Freiheit, wenn man da hinkommen kann. was ich hoffentlich mit seiner Hilfe irgendwann kann. Wann habe ich denn angefangen? Das ist blöd, ne? Jetzt habe ich eine Uhr, aber habe nicht aufgepasst, wann ich angefangen habe. Ein paar Verse habe ich noch mir markiert aus diesem Bibeltext. Vers 35. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Vers 44. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Es heißt in der Schrift bei den Propheten, wir werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir. Und schließlich Vers 56, das ist wahrscheinlich der, der die nach Brot dürstende Menge besonders frustriert und letztlich gegen ihn aufgebracht hat. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ist ja auch irgendwie blöde, ne? Wenn du denkst, so ein lecker Brot und dann kommt jemand mit so irren Aussagen daher. Aber was ich mir da rausgezogen habe, sind die Verben. Kommen und glauben ist nach meinem Verständnis ein Prozess. Das ist nicht was, was man einmal macht. Wenn ich zu Jesus komme, ist ja auch nicht so, dass er statisch und feste immer irgendwo steht. Sondern kommen, zu ihm kommen muss ich immer wieder. Kommen bedeutet auch hinter ihm hergehen. Glauben ist, glaube ich, auch mehr als nur einmal zu sagen, ja, ich glaube das, kann da mit leben irgendwie, ich glaube an Jesus. Sondern Glauben ist was, was ich immer wieder und auch angepasst an mein Leben und wie es gerade aussieht, erneuern muss und immer wieder neu prüfen muss und für mich bewegen muss. Vertrauen entwickeln zu ihm. Dann, er sagt, wir werden von Gott gelehrt. Lernen ist, finde ich, für mich der Inbegriff von was man ein ganzes Leben hindurch tut, idealerweise, wo man nie mit aufhört. Wo man und von Gott gelehrt werden, meine Güte, das kann man wahrscheinlich über die Ewigkeit hinaus. Und wir werden nie alles verstanden haben oder ergriffen haben, was er uns beibringen kann. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, ein lernendes Herz sich zu bewahren, egal wie alt man ist. Und schließlich eigentlich das beste Beispiel, Essen und Trinken. Niemand kommt zur Welt, nimmt einen großen Schluck Muttermilch und isst einen Keks und ist dann durch mit dem Thema. Sondern Essen und Trinken müssen wir immer machen. Das müssen wir jeden Tag machen, um unseren Organismus am Laufen zu halten. Da müssen wir auch dranbleiben. So, und dann der Vers, wo ja auch viele schon mal drüber nachgegrübelt haben, der für mich aber auch ein ganz total schöner ist, also für mich persönlich, und das würde ich eigentlich auch euch gerne weitergeben, dass wir es nicht von uns selbst aus tun. Dass Gott uns zieht. Finde ich genial. Weil alles, was ich von mir selbst aus tun muss, stresst mich voll. Aber wenn ich weiß, dass Gott es macht, dass Gott mich zieht, dann muss ich mich ja nur noch ziehen lassen. Übrigens auch Bewegung, ziehen, ist auch nichts Statisches. Und ich will euch dann, also ich kann euch kurz erzählen, wie das jetzt bei mir war in den letzten Wochen, damit das vielleicht nochmal so ein bisschen Gestalt gewinnt. Ich habe, Gott sei Dank, trotz, wie gesagt, ich habe euch gerade gesagt, ey, ihr fehlt mir so. Und das ist so ein Riesenpart meines christlichen Lebens, ist hier in dieser Gemeinde mitzumachen und Verantwortung zu übernehmen. Und dann das plötzlich war das nicht mehr da und das war echt blöd. Und ich war aber Gott sei Dank schon in diesem Rooted-Kurs angemeldet. Da war ich Teilnehmer und da musste ich dann auch gar nicht so viel machen. Ich musste ja nur mich einmal die Woche in diese Kleingruppe einwählen und dann noch an 5 Tagen ein bisschen aus so einem Buch lesen. Und das war alles, was ich machen musste. Und ansonsten war das ja Gott, der mich da gezogen hat, der das nutzen konnte, um mich zu ziehen, um mich zu lehren. Im Gespräch mit den Geschwistern dann oder durch das, was ich gelesen habe und im Gebet und ach, die ganzen üblichen Wege. Und genau. Im Anschluss daran hat der Heilige Geist mir irgendwie dann auch relativ spontan noch einen weiteren Kurs aufs Auge gedrückt. Der läuft jetzt hier nicht über die Gemeinde, sondern habe ich einfach im Internet gefunden von Iris Global, einer Missionsgesellschaft, auch so ein Zoom-Meetings und Sprecher erzählen da was und man macht Lobpreis zusammen. Und das mache ich jetzt. Und das ist halt das Nächste, wo Gott mich wieder das nutzen kann, um mich zu lehren, um mir Sachen zu sagen. Und ich muss eigentlich nur zuhören und den Dingen nachgehen. Und das finde ich eigentlich total entspannt und schön. Und um das jetzt nochmal hier auf das, was ich gepredigt habe, so ein bisschen zu beziehen. Es ist tatsächlich so, witzigerweise hat Gott den Rooted-Kurs genutzt, um mir ein paar Sachen zu sagen, wo er mir Bedürfnisse aufgezeigt hat, die ich habe. Also teilweise wusste ich, dass ich die habe, hatte das nur nicht mit Gott geteilt. Also habe gedacht, das ist eine Sache, die ich selber erledigt bekomme. Und er hat sich halt angeboten, sich dieses Bedürfnisses anzunehmen. Und teilweise hat er auch selber Sachen hochgeholt, wo er gesagt hat, hier, vielleicht nicht du hast das Bedürfnis, aber Menschen um dich rum. Und ich möchte, dass du das im Blick behältst. Ich möchte dich bitten, dass du da dran bleibst, hier nach meiner Lösung zu suchen. Da ging es nochmal konkret um das Thema Heilung. Und vielleicht davon ausgehend bin ich dann in diesen anderen Kurs gewechselt. Und für mich war das ein Schlüssel zu erkennen, dass es letztlich nicht um die Stillung der Bedürfnisse in erster Linie geht, sondern um Jesus. Für mich war das ein Schlüssel. Es war quasi die Weiterführung des Gedankens. Dass wenn ich vor dem unbefriedigten Bedürfnis stehe, statt Frustration zu schieben, versuchen, genau davon wegzugucken und auf ihn zu gucken und ihn zum Ziel zu machen. Versteht ihr das so ein bisschen? Für mich war das echt wie ein Befreiungsschlag oder auch wieder Wink in die Richtung. Ja, meine Bedürfnisse sind wichtig, unsere Bedürfnisse sind wichtig. Ja, Jesus wird sich denen annehmen, aber uns soll es um ihn gehen. Uns soll es um ihn gehen. Genau. Ich habe so ein paar Sachen mir überlegt, was man jetzt im Anschluss an so eine Predigt machen könnte und war dann aber so ein bisschen unsicher und habe aber eine Sache, vielleicht hat der Isaac gleich noch was oder so von der Gottesdienstleitung her, aber ich habe eine Sache, die ich mir überlegt habe, die ich euch gerne mitgeben möchte in die Sommerpause. Und zwar damit das irgendwie so ein bisschen hängen bleibt und der Vers, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm, kann der aufgeweckte Christ, erinnert sich da vielleicht direkt an ein Ritual oder eine Zeichenhandlung, die Jesus uns mitgegeben hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist, nämlich das Abendmahl, wo wir tatsächlich Brot essen und Wein oder Saft trinken und uns daran erinnern, was er gemacht hat. Und ich finde es total gut. Ich finde, das ist eine total geile Sache, das Abendmahl, weil man da quasi mit allen Sinnen nochmal in diese Wahrheit eintauchen kann. Und deswegen wollte ich euch vorschlagen, dass ihr in den nächsten 3 Wochen mindestens einmal das Abendmahl feiert. Ihr könnt es ja in euren Familien machen oder als Partner oder ihr macht es als Freunde zusammen. Und man kann das Abendmahl auch einfach nur alleine mit dem Herrn feiern. Und ich möchte euch gerne vorschlagen, dass ihr euch vornehmt, in den kommenden 3 Wochen mindestens einmal das Mahl des Herrn zu feiern. Genau. That's it. Ich übergebe gerne wieder an den Herrn Isaac.